Dass Wien mit seiner gebauten Geschichte so sorgsam umgehen konnte, ist auch ein Verdienst von der Firma Lugner, die in den 1970er und 80er Jahren ihren Schwerpunkt auf die zahllosen kleinen Baustellen im Rahmen der Althaussanierung gelegt hat, betont Altbürgermeister Michael Häupl. Und damit herzlich willkommen, Ingenieur Richard Siegfried Lugner.
Grüß Gott, Frau Schütze.
Das Hallo! Das Café Landmann zum Beispiel haben Sie renoviert. Das Café-Restaurant Schwarzenberg, Botschaften. Auch. Sie haben aber auch zum Beispiel das Palais Schottenfeldgasse zur Billa-Konzernzentrale umgebaut. Die Liste Ihres Schaffens ist endlos und reicht über die Wiener Stadtgrenze hinaus. Über Erfolg, Ihre Träume und die Wünsche anderer, Ordnung und Ehrlichkeit, Frauen und den ganz normalen Wahnsinn am Wiener Opernball. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
Julia Schütze, Talk to me. Authentic, empathic, fair.
Seine Leidenschaft für das, Zitat, Staatsgewalze entdeckte er nicht erst mit seinen Stargästen bzw. mit seinen Ehefrauen, sondern bereits viel früher, nämlich 1956. Vor exakt 65 Jahren, beim ersten Opernball nach dem Krieg. Richard Lugner, aber wahrscheinlich nicht vor dem Fernseher, oder?
Na, leider hatte ich damals noch keinen Fernseher, weil 56 war ich, 3 Jahre nach der Schule. Und meine erste große Leidenschaft war, dass ich mein Auto gekauft habe, das immer 30 Jahre alt war, aber... Und deswegen habe ich noch keinen Fernseher gehabt.
Das heißt, Sie haben den Opernball via Radio.
Ich habe den Radio gehört. Also die Oper wurde 1955 nach der Zerstörung im Krieg wieder aufgebaut. Und der erste Opernball war 1956. Und den habe ich mir im Radio angehört. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass der legendäre Volkswagen-Generaldirektor Nordhoff damals mit einem Käfer gekommen ist und vorne hat er ein riesiges VW-Zeichen gehabt. Und später mal ist der Nordhof zufällig, wie ich noch im Angestelltenverhältnis war, bei mir ins Zimmer reinkommen, statt beim Nebenzimmer zum Direktor. Und ich hatte ein Auto bestellt, das hätte ich so im Mai kriegen und wollte im Juli nach Brüssel zur Weltausstellung 1958 fahren. Und ich habe dann, er war mit mir in Begleitung und habe ihm gefragt, bitte, können Sie mir helfen, dass ich ein Auto kriege? Und da hat man nach einer Stunde hat er mich zurückgerufen, wenn ich ihn rot kriege, nehme, dann kriege ich ihn morgen. Und das war die Geburt der Farbe Lugnerrot.
Schau, ist das spannend? Ja, solche Dinge erfahrt man halt nur vom Baumeister höchstpersönlich. Richard Lugner, zurück zum Opernball. Was hat Sie denn daran so besonders fasziniert? Sie waren damals gerade einmal 24 Jahre jung.
Naja, schon, es war ein Ereignis, wo Österreich eigentlich sich als Auslage für die Welt präsentiert hat. Wien war ja immerhin die Haupt- und Residenzstadt von einem großen Reich. Bis 1918 war es das größte Reich in Europa. Und leider haben wir uns einen Weltkrieg eingelassen und das Reich wurde zerschlagen.
Wovon haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt, also 1956, geträumt? Was waren Ihre Ziele, jetzt abgesehen von dem Superauto? Die Gründung der Baufirma Lugner liegt da ja noch 6 Jahre in Ferne.
Naja, schauen Sie, meine große Liebe war meine erste Frau. Die hatte ich, die war um 6 Jahre jünger und trotzdem habe ich keine andere Frau angesehen und bin dann auch mit ihr das erste Mal am Opernball gegangen. Und wenn man verliebt ist in dem Alter, da ist alles andere wurscht.
Ich glaube auch, das hört nie auf, wenn man richtig verliebt ist.
Ich habe eine Erfahrung, ich muss sie einmal treffen. Vielleicht funkt es dann auch.
Auf die Idee, einen Star zum Opernball einzuladen, zuvor haben Sie ihn ja schon auch besucht, als unauffälliger Gast, sage ich jetzt einmal. Also auf die Idee mit den Stars brachte Sie die Cousine von Grace Kelly?
Die Frau, damals Frau Blaschek, und die hat 1990 die Tochter von der Grace Kelly, die Caroline von Monaco, am Opernball eingeladen und da war ein riesiger Wirbel und das war zweiteilig und dann hab ich gedacht, das mache ich auch und hatte so 4 Loren, hatte ich ja bereits einen Vertrag am Tisch liegen und mich haben sie angerufen im Februar und sagen, wann unterschreiben sie endlich den Vertrag? Die Sophia hat sich schon ein Ballkleid gekauft, sage ich, heute Nacht unterschreibe ich, drehe um 7:30 Zeit im Bild auf und der Opernball ist abgesagt wegen dem Krieg Kuwait-Irak. Und daraufhin habe ich den Vertrag nicht unterschrieben und sie kam dann wesentliche paar Jahre später.
Ja, aber 1992 war es dann soweit, von diesem Zeitpunkt an, Richard Lugner, erscheinen Sie jedes Jahr am Wiener Opernball als Gastgeber internationaler Stars und mit eigener Loge. Von Christoph Wagner-Drenkwitz darf ich Sie fragen, warum tun Sie sich das jedes Jahr an, diesen Wahnsinn? Er meinte, Sie haben mitunter das traurigste Gesicht des Abends, so empfindet er es. Ob der, wie soll ich sagen, ich will es mal anstrengende Befindlichkeiten der Damen nennen. Ausnahmen wie Oscar-Preisträgerin Sophia Loren und Melanie Griffith natürlich, ja, bestätigen die Regeln.
Auch die Vanella Mutti war problemlos. Schauen Sie, das muss man dreiteilig beantworten. Das erste ist einmal, ich mache Werbung für meine Heimatstadt Wien und ich bin ein überzeugter Wiener. Meine Eltern sind Wiener. Letztlich kommen meine Großeltern aus dem deutschsprachigen Sudetenland. Damals sind aber viele aus der Gegend nach Wien eingezogen. Das ist das eine. Dann ist es eine riesige Werbung für die Baufirma Lugner damals gewesen, heute für die Lugner City. Aber den Werbewert habe ich damals 1991 nicht erkannt. Das hat sich erst ergeben. Ne? Und dann macht es mir auch einen gewissen Spaß, dass ich seit Jahren das schaffe, dass mir immer wieder Leute sagen, sie schlagen mich mit den Stars und es schafft es aber niemand. Sie haben sicher tolle Gäste, auch in den Logen, aber nur mein Gast muss zwar Pressekonferenzen machen und eine Autogrammstunde in der Lugner City. Und wenn ich einen Gast nur einlade und sage, setzen Sie ihn mit mir in die Loge, dann kostet es natürlich wesentlich mehr, weil wenn man Gäste aus Los Angeles einfliegen lässt, müssen die Montagnachmittag wegfliegen von Los Angeles und kommen am Samstagnachmittag zurück. Also die haben 6 Tage, sind mit dem Lugner beschäftigt und können anderes Geld verdienen und deswegen kosten es entsprechend
viel. Ich verstehe. Herr Lugner, wie bereiten Sie sich denn auf Ihre Gäste vor? Also bevor ich eine Veranstaltung auf Englisch moderiere zum Beispiel, gehe ich mit meinem Native Speaker durch. Wie machen Sie das dann?
Mit meinem Englisch ist leider eine Katastrophe. Mein Professor in der Schule hat einmal, da gab es also einen Austausch von Schülern mit New York und Österreich und ich wollte mich melden, heißt, ich habe mich gemeldet und der Frantischek, mein Englischlehrer, hat gesagt, Lugner, bitte, du lernst nie Englisch, es hat keinen Sinn, dich auszutauschen.
Richard Lugner, Sie gelten als Genie in Sachen Marketing, das spricht Ihnen ja auch und unter anderem Altbürgermeister Michael Häupl in der Biografie Die Lugner Story von Andrea Budai zu. Angefangen hat's damit, und Sie haben es auch schon ganz kurz erwähnt, dass Sie die üblichen Schwarz-Weiß-Werbetafeln durch rote mit weißer Schrift ersetzt haben. Wann war das genau?
Na, das war ziemlich, die erste Baustelle, die ich hatte, die hatte 2 Tage vorher gekriegt. Ich hatte keine Leute, nichts. Das war am 5. Dezember 1962 habe ich den ersten Bauauftrag gekriegt. Ich wurde von wem vermittelt und ich war mit dem dort und der hat erzählt, was ich für eine große Baufirma bin und überall in Niederösterreich Baustellen habe. Ich hatte keine. Aber das Glück war, dass ich war ja viel zu schüchtern. Und der hat mich da hineingepusht und ich habe den Auftrag bekommen. Und da habe ich dann die Dame gesagt, den Umbau vom Hotel Vienna ging es damals, sagt, sie können es morgen anfangen, sagen, morgen kann nicht, aber übermorgen. Und ich hatte damals, weil ich vorher mit einem Schulkollegen zusammen war, schon 2 Angestellte, weil wir Wohnhäuser die Sonderausstattung gemacht haben. Und ich bin dann ins Büro, habe zu meiner Frau gekauft, also einen blauen VW-Pritschenwagen. Sie geht zum Livers und sagt, du, da gibt es denselben in Rot, wie wir den Käfer haben. Und dann war die Lugner Farbe echt geboren. Dann habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der hat ausgerechnet, wie viel Sandbüffel man alles braucht. Und meine Frau hat noch gesagt, braucht man denn wirklich ein Lastauto? Sag ich, du, eine Baufirma ohne Lastauto, das gibt's nicht.
Stimmt's. Natürlich. Sagen Sie, wann haben Sie auch die Macht der Medien für sich entdeckt?
Bei der Moschee, die Moschee, da hatte ich der Moscheeauftrag, ich erzähle Ihnen ein bisschen, wie der entstanden ist.
Ja, gern.
Ich habe eben in einem Haus gewohnt, wo mehrere 60 Parteien waren. Und ich hatte mit dem Bau des Hauses zu tun. Das hat ein Schulkollege von mir als Baumanager geleitet. Und da ruft mich eine Frau von dem Haus an und sagt, Herr Lugner, darf mein Freund zu Ihnen kommen? Der möchte mit Ihnen wegen einer Moschee reden. Ja. Und das war doch Nachmittag am Samstag, neblig war es im November. Ich habe ja keine Lust gehabt zum Arbeiten, aber ich habe halt damals 60 Stunden mindestens in der Woche arbeiten müssen. Und das mache ich seit 68 Jahren, momentan vielleicht 50. Und wir haben 2 Stunden geredet. Und dann habe ich eigentlich, weil ich zufällig, das Leben bei mir hat viele Zufälle gehabt, so wie der erste Auftrag, wo ich mich gar nicht getraut hätte, was zu sagen. So habe ich im Sommer, also wie die Moschee gebaut wurde, war ich mit meiner Baufirma, ich habe ein Flugzeug gechartert jedes Jahr und bin mit meinen Bauarbeitern wohin gefahren. Und diesmal war es Istanbul und ich bin eine Woche vorher mit meiner Sekretärin runtergefahren und habe die ganzen Moscheen und das alles in- und auswendig gelernt, dass wenn wir schlechte Fremdenführer haben, dass ich das erläutern kann. Und ich hatte daher Ahnung von Moschee. Und dann war ich noch in Zypern auf Urlaub im Sommer und dort gab es noch einmal einen Haufen Moscheen. Und dann letztlich habe ich mich dazu hinreißen lassen und sagen, ich baue die Moschee. Und jetzt war es so, einen Tag bevor der Unterschreibungsreif war, ruft er mich an, sagt er, gestern war ein Baumeister bei mir, der ist vorgestern, hat er sich beschneiden lassen und ist zum Islam übergetreten. Und der sagt, er will das bauen. Jetzt war die Voraussetzung, dass ich überhaupt an der Moschee mitwirken durfte. Ich musste einer monotheistischen Religion angehören und die musste ein Buch haben, also Juden, Christen, Muslims. Ja. Da sagte ich, ich muss darüber mit dem König reden und dann hat der König entschieden, mir ist ein Baumeister, der zu seiner Religion steht, lieber als ein Baumeister, der wegen einem Bauauftrag den Glauben wechselt. Mhm. Das war eine salomonische Entscheidung.
Absolut.
Das war der vorletzte König von Saudi-Arabien. Der dazwischen, der hat die Moschee einmal besucht, da war er noch nicht König. Und auch die Steirer Daimler Buchwerke, die er auch in der Panzerhalle gebaut hat. Und den habe ich kennengelernt, der hat mir auch einmal noch Saudi-Arabien in eine Oase eingeladen und da waren, weiß ich, 50 Leute und da waren am Tisch 3 Schafe und da musste man mit der rechten Hand, weil die linke ist eine schmutzige Hand im Islam, die waren, ob sie das kennen, und da musste im Türkensitz sitzen und da hat man sich von den Schafen das Fleisch heruntergerissen und da sind ständig, also ich waren 10 Diener da, der eine hat einen Wasserkrug gehabt und da hat es mit einem Kahn und da hat man sich alle Augenblick die Hände waschen können, weil man ja das Fleisch aus den Schafen herausgerissen hat, die am Tisch gelegen sind. Also es war eine schöne Zeit, die Moschee zu bauen. Und ich hatte dann eine Pressekonferenz gemacht, wie ich dann den Auftrag gekriegt habe. Und da war die stellvertretende Chefredakteurin von der Presse, die hat das in- und auswendig gekannt. Ich habe mich wirklich gut auskennt beim Islam und so weiter. Aber die hat mich bei der Pressekonferenz zum Schwitzen gebracht. Aber ich habe es überlebt. Das war auch meine erste Pressekonferenz, die ich gemacht habe.
Wow. Also ein Gespür fürs Geschäft, ein Genie in Sachen Marketing und für den Opernball. Wer sucht Ihnen die Stars nach welchem Hauptkriterium aus? Wem vertrauen Sie dabei?
Da gibt es mehrere, also seit 10 Jahren ungefähr oder länger schon, 12, 13 Jahre, ist meine Tochter meine Beraterin, weil, wissen Sie, wir Männer lesen andere Zeitungen wie die Frauen. Die Frauen lesen diese bunten Illustrierten, wo man die schönen Frauen drinnen sieht. War grundsätzlich auch was, was ich mich interessieren sollte, aber wir Männer schauen einfach nicht nach schönen Frauen in Zeitungen, sondern wir wollen sie in Natur sehen.
Ich verstehe. Gestern, am 11. Februar, hätte der 65. Opernball stattfinden sollen. Wen hatten Sie denn als Stargast anvisiert? Und gibt es schon einen Starwunsch für 2022?
Ja, dieser Gast, den ich anvisiert habe, hatte ich schon 2020 vor. Und da ist es leider nichts draus geworden, weil sie keine Zeit hatte. Und wir haben jetzt Kontakt mit ihr aufgenommen, dass sie vielleicht 2022 kommt. Und aus meiner Sicht wäre das der interessanteste Gast, den ich je hatte. Die schönen Frauen interessieren die Männer und die Frauen, während Männer, für die interessiert man sie wenig. Ich hatte nur zwei Männer. Der erste war der Harry Belafonte.
Ja.
Das war eigentlich der Einstieg zum Opernball. 1991 hatte ich zwar mit der Lolo Bridget das probiert, aber das ist nichts geworden und ich habe es eigentlich dann aufgegeben. Und dann hat mich der ORF angerufen und hat gesagt, uns ist der Sponsor für den Flug vom Harry Belafonte ausgefallen. Übernehmen Sie die Kosten, das waren 100.000 Schilling. Ja, 100.000 Schilling, das sind 7.500 Euro. Und das waren die Kosten von meinem ersten Opernballgast. Nur er hat halt eine Freundin gehabt, die hat schon im Auto vor, in einem Mercedes, vor der Oper gewartet und er ist relativ bald verschwunden.
Den meisten Wirbel gab es mit Hotel Erwin und Partyprinzessin Paris Hilton 2007, auch die Idee ihrer Tochter Jacqueline. 750 allein in Österreich erschienene Medienberichte brachte sie ihnen ein, plus Erwähnung sogar in indischen und chinesischen Medien und das tagelang. Herr Ingenieur, Hand aufs Herz, wenn Sie zurückdenken, was bleibt Ihnen vor allem in Erinnerung, wenn Sie an Paris Hilton denken?
Naja, die Paris Hilton, ich muss da wieder weiter ausholen. Also da war mal das Hotel Hilton und die hat mich eine verantwortliche Frau angerufen am Hilton und gesagt, bitte, mit der Hilton müssen Sie zum Opernball kommen. Sage ich, ja, aber da müssen sie ordentlich Preis nachlassen und das nehme ich in Pauschale. Und da war im obersten Stock eine große Suite und eine kleinere, aber beide sehr groß. Und die Hilton kam mit ihren Eltern, also war eine Suite für sie, eine für die Eltern. Und dann hat sie gesagt, sie hat einen PR-Managerin und dann einen Medienfachmann, ja, den hat sie mitgebracht. Und wie sie gesehen hat, dass so viel Wirbel ist, hat sie dann in Österreich noch eine PR-Managerin und noch einen Medienfachmann untergebracht. Und dann hat man einen Stock drunter, alle Zimmer im Stock drunter, weil so viele Leute waren. Und sie ist halt ein PR-Genie, da ist der Lugner ein Lehrling gegen sie. Und sie ist geflogen von Los Angeles nach München mit der Lufthansa und dort ist sie nach Wien umgestiegen mit der Lufthansa, wenn es mit der AOA geflogen wäre, wäre es früher gewesen. Und dann hat sie gesagt, man hat ihr verboten, weiterzureisen, weil ihr Visum, ihr Pass abgelaufen ist. Und dann hat ihr Vater hat dann die amerikanische Botschafterin angerufen und die hat gesagt, wenn sie um 6 Uhr in der Früh in Wien zu ihr kommt, dann kriegt sie sofort das Visum. Ich glaube, der Pass war eh gültig. Aber sie ist ein PR-Genie, macht das alles.
Unglaublich. Ihre Nerven besonders strapaziert hat Lindsay Lohan, weil sie ständig neue Wünsche geäußert hat und dann noch einen Privatjet. Dafür kam dann aber Dieter Bohlen, quasi ja. Mann Nummer 2.
Richtig, aber damit war es schon Schluss. Aber ich hatte schon auch sonst andere Männer immer wieder im Schlepptau von den Frauen, aber die Frauen waren die Nummer 1. Bei mir ist es ein bisschen anders, wie scheinbar, sonst werden die Frauen immer schlecht behandelt. ich finde, die Frauen muss man gut behandeln.
Welcher war denn so der ungewöhnlichste Wunsch der Damen?
Naja, die Andy McDowell, glaube ich, war es, die hat gesagt, sie möchte in eine Petit Point Geschäft gehen, weil sie so diese Stickereien sehen wollte. Und dann wollte sie ins Freud Museum in der Porzellangasse gehen. Und da waren wir dann mit ihr dort. Und da war das Lustige, und das hat man uns auch erzählt. Und sie hat das gewusst. Der Freud hat in ein Schlafzimmer geschlafen mit seiner Frau. Und im Nebenraum, der nur über das Schlafzimmer zugänglich war, hat seine Schwester, die Schwester von seiner Frau, geschlafen. Und wenn die Frau nicht da war, dann hat die Schwester die sie vertreten in allen Richtungen. Oh. Das hat sie gewusst. Vielleicht wollte sie auch zwei Männer haben, einen im Nebenraum, der nur wartet, wenn der andere weggeht.
Sehr unglaublich. Jetzt zu ihren männlichen Gästen. Also da haben wir den Dieter Bohlen dann auch.
Zusätzliche Gäste waren ja 1999 der Christian Barnard. Mhm. Der war gemeinsam mit der Fed Anna W. Dann war der Kid Rock, kam zur Pamela Anderson. Das war eine schwierige Geschichte damals.
Wieso?
Naja, die Pamela Anderson kam und das war ein Riesenwirbel, weil die war damals die Sexikone schlechthin. Das war 2003. Und dann hat sie angerufen und hat gesagt, sie bringt den von Peter, den Vizechef, der möchte schon 14 Tage früher kommen. Und jetzt hat mir irgendwer angerufen und gesagt, bei der Mailänder Scala, bei der Premiere, sind die aufgetaucht und haben tote Hosen auf die Pelzträgerinnen geworfen. Ja. Und da gibt es in der Kronenzeitung der Chinese auf der Titelseite eine Karikatur veröffentlicht, wie die Hosen schleudern. Und gut, ich habe dann hat er mich gebeten, er hätte gern 12 Karten. Dann habe ich die Frau Gürtler, glaube ich, war es damals, angerufen, bitte, wenn wer 12 Karten will, bitte verkaufen Sie es nicht, weil sonst gehen die Peterleute in die Oper rein. Ja. Und ich habe ihm dann halt eine Pressekonferenz gemacht und habe mich sehr um ihn bemüht, damit er nicht garstig wird. Und es ist auch nichts passiert. Und dann in der Früh vom Opernball ruft mich irgendeine Zeitung an und sagt, Herr Lugner, wissen Sie, dass der Kid Rock kommt? Und der Kid Rock war der Freund von der Pamela und sie hat ihn schon lange nicht gesehen, weil sie in Los Angeles gelebt hat und der Kid Rock in New York. Ja. Das war natürlich eine riesige Wiedersehensdramatik.
Und also der Lugner mittendrin.
Was haben wir, um es kurz zu machen, also Abendessen und die Pressekonferenz vor dem Abendessen, da ist sie noch erschienen und dann hat sie gesagt, sie muss sich umziehen gehen und ist natürlich zum Essen nicht erschienen, weil sie mit Kid Rock was wahrscheinlich am Zimmer sich vergnügt hat.
Von ihren männlichen Stargästen ganz besonders, weil auch in freundschaftlicher Erinnerung behalten sie Dallas Bösewicht Larry Hagman, stimmt's?
Ja, mit dem habe ich mich so verstanden. Da hatten wir einen Draht, der war unglaublich und der war auch dreimal bei uns da. Mhm. Der war einmal sogar bei Licht ins Dunkel mit mir und haben wir Telefondienst gemacht. Dann war er einmal zum Muttertag da, hat mit mir Rosen verteilt an die Gäste der Lugner City und der hat einen Charme gehabt und der war toll. Und er wollte eigentlich wiederkommen und ist dann leider angekommen. Aber obwohl er im Film ein Bösewicht war, wir haben uns wirklich hervorragend vertragen. Und so wie mit saudi-arabischen Botschaftern, da hat einfach die Chemie gestimmt. Das ist bei Männern selten, mit Frauen geht das, wär's schön, aber das geht noch schwerer.
Apropos, ja, Richard Lugner, hätten Sie diesen Wunsch frei, was würden Sie sich von den Frauen im Umgang mit Ihnen am meisten wünschen?
Von dem Opernball oder für mich?
Na, fangen wir mal beim Opernball an. Und wenn Sie zum Beispiel an, wie Christoph Wagner Tränkwitz sie nennt, Lindsay Vonn, auf und davon denken.
Ja, naja, die Lindsay Vonn, wir haben gegen die auch Klage geführt. Und zum Beispiel, die wohnt in Dubai und von meinem Rechtsanwalt, der sie geklagt hat, war vis-à-vis einer, der, und er hat gesagt, er sieht sie täglich und der Briefträger war nicht in der Lage, ihr das zuzustellen. Und das ist uns passiert in London und sie hat sich einfach überall davon geschlichen und dann wollte sie noch einmal kommen und hat gesagt, wenn ich ihr da Honorar soll, sage ich, wenn sie noch einmal kommen will, dann soll ich einmal zuerst das alte Honorar nehmen und habe ich sie nicht genommen. Weil was die mir angetan hat, das war das Schlimmste überhaupt.
Das heißt, im Umgang mit ihnen, was wünschen Sie sich am meisten von den Frauen, von ihren Star-Gästinnen?
Schauen Sie, die Frauen sind, wie ich ganz jung war, habe ich die überhaupt. Ich bin einmal in die Schule gegangen, ich war ja nur in der Volksschule für Jungen, hat das damals geheißen, dann Realgymnasium für Jungen. Und dann bin ich in die HTL gekommen, da waren 120 Bewerber bei der, da musste ich eine Aufnahmeprüfung machen und 5 Frauen waren dabei. Und ich hatte das Glück, mit den fünf Frauen, dass die in die B-Klasse gekommen sind. Und einmal an einem Nachmittag sind die beiden schönsten von denen von der Schule mit mir bis zum Parlament am Ring gegangen. Ich war sowas von glücklich, weil ich überhaupt noch nicht mit einer Frau unterwegs war. Aber wir waren alle 15 Jahre oder was, alle drei. Die waren vielleicht auch glücklich, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach keine Beziehung zu Frauen gehabt und für mich waren das höhere Wesen. Wenn man sich wieder toll verliebt in eine, dann wäre das wunderbar. Momentan kann ich nicht einmal irgendwo herumfüllen, weil man nur zu Hause in die Filzpantoffeln sitzt.
Herr Lugner, Richard Lugner und seine Frauen lautet gleich ein ganzes Kapitel in Ihrer Biografie, aus welchem Grund Sie nicht und nicht auf Star-Astrologin Gerda Rogers hören. Darüber sprechen wir in Teil 2.